Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Geliebte im Herrn, ein inzwischen verstorbener Ex-Jesuit und Ordensgründer hat einmal erzählt, was ihm in der frömmsten Phase seines Noviziates passierte. Sie waren als junge Jesuiten-Novizen an den Fluss gegangen, um dort zu schwimmen. Da befand sich eine starke und gefährliche Strömung, wo man aufpassen musste, dass man nicht in sie hineingeriet. Und dieser Novize nun schwamm unvorsichtig, geriet in die Strömung. Es erfasste ihn ein Wirbel und er wurde in Richtung eines großen Felsvorsprungs geschleudert. Er sagte dann: Was meint ihr, was ich in diesem Augenblick getan habe? Ein Ruf des Gebetes vielleicht? Nein. Das Einzige, was mir in diesem Moment auf die Lippen kam, war ein Wort, das mit SCH beginnt. Ja, liebe Gläubige, das ist erstaunlich, dass selbst ein tief religiöser Mensch, der beinahe den ganzen Tag in Gedanken an Gott lebt, in einem solchen Moment kaum etwas Besseres zu tun hat, als derartiges von sich zu geben. Natürlich, er hat in Überraschung gehandelt. Hätte er die Gefahr vorausgesehen, dann hätte er sich vermutlich betend vorbereitet. Aber für uns soll es eine Lehre sein. Not lehrt nicht immer beten. Man hört ja sehr oft von den Leuten die Aussage, wenn einmal wieder so eine richtige Not kommt, dann fangen die Leute auch wieder an zu beten. Wer weiß, vielleicht fangen manche dann an zu fluchen. Normalerweise beten in der Not diejenigen, die es auch sonst schon getan haben. Und es ist vor allem in einer so plötzlich hereinbrechenden Bedrängnis schon eine Gnade Gottes, wenn dann die Gedanken zum Wesentlichen gehen und sich nicht in einem kurzen Fluch Ausdruck verschaffen. Dennoch, es bleibt für viele wahr, Not lehrt beten. Menschen, die es schon sehr lange nicht mehr getan haben, fangen plötzlich wieder damit an, in eine Kirche zu gehen und wenn nicht zur Heiligen Messe, so doch wenigstens, um vor dem Bildnis der Gottesmutter ein Licht anzuzünden. Ja, sie greifen vielleicht auch wieder nach dem so verstaubten und vernachlässigten Rosenkranz. Und so hat denn auch das Gebet seinen Platz in der Not. Wenn wir uns als Jahresthema für 2009 das Gebet vorgenommen haben, dann, liebe Gläubige, ist es heute passend, vom Gebet in der Not zu sprechen. Hier bietet uns die Heilige Schrift eine große Fülle von Zeugnissen. Schreckliche Bedrängnisse werden da geschildert, Verfolgung oder auch nur die seelische Niedergeschlagenheit des Beters. Und immer wieder wie ein Refrain, der sich insbesondere durch das Buch der Psalmen zieht: Ich rief, ja, ich schrie in meiner Not nach dem Herrn und er hat mich erhört. Wenn von Not die Rede ist, kann es sich um sehr unterschiedliche Dinge handeln, um äußere Not, also Armut, Krankheit, feindliche Menschen, die uns bedrängen, die Druck auf uns ausüben, um Hunger, Krieg, Todesgefahr. Und dazu gesellt sich dann immer auch noch die innere Not des Herzens, Angst, Niedergeschlagenheit, Schwäche, ja Verzweiflung, verschiedene Versuchungen, die Sünde selbst mit ihrer drückenden und fesselnden Last. Und das heutige Evangelium bietet für beides, für die äußere wie für die innere Not, ein entsprechendes Bild. Dieses hölzerne Schifflein auf dem See ist in größter Gefahr, peitschende Winde, sich auftürmende Wellen. Es geht den Menschen, die sich in dem Boot befinden, in diesem Augenblick wirklich um das nackte Überleben. Wer schon einmal bei einem richtigen Sturm, zum Beispiel in einem Segelboot war, und wäre es auch nur auf dem Bodensee, der kann diese Not der Apostel, liebe Gläubige, nachempfinden. Von Anfang an wurde selbstverständlich dieses Evangelium auch als ein Bild für die Kirche Gottes inmitten der Gefährdungen dieser Zeit, dieser Welt verstanden. Und doch ist das Evangelium auch ein Bild für die innere Not, die Seelennot. Man könnte sagen, die Seenot der Seele. Denn unser Herz gleicht doch oft im Leben einer Nussschale auf dem riesigen Meer. Die Wellen schlagen, sie klatschen über uns zusammen. Das Wasser dringt in unser Inneres ein und der Untergang droht. Hier dann der Ruf, der Schrei der Apostel, Domine Salvanos per Imus. Herr, rette uns, wir gehen zugrunde. Er tadelt Furcht und Kleinglauben, der Apostel hilft dann aber doch. Liebe Gläubige, da erhebt sich vielleicht eine Frage. Ist denn dieses Gebet in der Not, das Rufen und Schreien nach Gott, der helfen soll, nicht ein Zeichen von Unvollkommenheit? Sähe das denn bei einem vollkommenen Christen nicht anders aus? Müsste er sich in solcher Lage nicht fest, ruhig, still, vertrauend verhalten? Was Gott tut, das ist wohlgetan. Der Vater sorgt doch für mich. Sieht das Verhalten also eines wirklich in Gott lebenden Menschen nicht so aus? Ja, das ist ein schönes, aber eben doch einseitiges Bild, das da manchmal gezeichnet wird. Der gottergebene Mensch, seelenruhig und lächelnd, auch in der ärgsten Bedrängnis. Das ist vielleicht ein Ideal für Stoiker, für Zen-Buddhisten und für hinduistische Yogis. Aber für uns, liebe Gläubige, ist die Vorstellung, unbedingt so zu sein, uns unbedingt so zu verhalten, nicht maßgeblich. Wer in der großen Bedrängnis Seelenruhe bewahren kann, gepriesen sei er. In der Heiligen Schrift aber und vor allem im Buch der Psalmen erfahren wir, wie die Menschen in der Bedrängnis intensiv flehen, ja bis hin zum scheinbaren Hadern mit Gott. Da sind Worte vom Heiligen Geist inspiriert, Gebetsworte, die wir vielleicht bei uns schon fast als Sünde betrachten würden. Warum verlässt du mich denn und bist fern meinem Rufen? Wo bleibst du denn, Herr? Warum hilfst du nicht und verbringst an mir nicht die Großtaten, die du doch früher erwiesen hast? Wie kannst du Gottes nur zulassen, dass mein Feind mich höhnt und sagt, sieh an, wo ist er denn, dein Gott? Erhebe dich doch endlich und hilf. So ist immer wieder in den Psalmen zu lesen. Nun könnte man einwenden, das ist Altes Testament. Aber wird nicht im Neuen Testament von Jesus Christus, unserem Herrn, selbst gesagt, im Hebräerbrief, er hat in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als auch Flehen mit lautem Schreien und unter Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod erretten konnte. Und ist auch erhört worden um seiner Gottesfurcht willen. Wohlgemerkt, das wird von Jesus Christus selbst gesagt, dass er bitten und flehen unter lautem Schreien und mit Tränen dem dargebracht hat, der ihn erretten konnte, nämlich dem himmlischen Vater. Und wenn es ihm erlaubt ist, dann, liebe Gläubige, doch auch uns. Also in der Not beten. Und das gilt einmal für die offensichtliche, für die aktuelle, die jetzt bedrängende Not. Nicht ablassen. Und je schwerer es wird und je unlösbarer die Konflikte, desto inniger, fester, flehender bitten. Aber es gilt auch für die allgemeine Not, die uns immer umfängt, derer wir uns vielleicht oft gar nicht bewusst sind. Viele halten die Worte des Salve Regina für übertrieben. Zu dir rufen wir, elende Kinder Evas, zu dir seufzen wir, trauernd und weinend in diesem Tal der Tränen. Ist das, liebe Gläubige, nicht ein jämmerliches und unrealistisches Bild, das da gezeichnet wird? Haben wir es denn nicht in dieser Welt doch insgesamt ganz schön und angenehm? Wer so denkt, hat einen reichlich oberflächlichen Blickwinkel. Nein, das tiefere Elend bleibt immer da, auch wo der Mensch lacht und feiert. In jedem Häuschen ein Kreuzchen, unter jedem Dach ein Ach, sagt der Volksmund. Krankheit, Leid, Tod, Vergänglichkeit, Gefährdung durch die Macht des Bösen, die vielen Menschen, die auf Abwegen sind, das alles ist doch Realität. Die Welt ist gefallen und deshalb insgesamt von der Sünde gezeichnet. Es geht ein allgemeines Weinen, soweit die schönen Sterne scheinen, durch alle Fasern der Natur, hat ein Dichter sehr richtig gesagt. Es geht ein allgemeines Weinen, soweit die schönen Sterne scheinen, durch alle Fasern der Natur. Und deshalb müssen wir auch dann, wenn wir keine aktuelle Not verspüren, dennoch als Notleidende und als Bedürftige beten. Es bietet sich hier vor allem an, zunächst als das höchste und reinste Gebet, das Opfer des Altares, das ja ein Bittopfer ist. Wir dürfen, wenn der Priester die heiligen Gestalten zum Himmel emporhebt, bitten, sieh doch, Vater, herab auf deinen Sohn, der so Schweres gelitten hat und den wir dir nun darbringen, damit du unserer Not und unserer Bedrängnis abhilfst. Wer so in den heiligsten Momenten der heiligen Messe betet, der nimmt gut und lebendig an diesem Opfer teil. Es bietet sich auch an die heilige Beichte in der Not. Denn, liebe Gläubige, wenn ich mein Herz frei gemacht habe von Sünde und Schuld, wenn mich also nichts mehr innerlich von Gott trennt, dann weiß ich, dass die Bedrängnisse, die über mich kommen, nicht eine fruchtlose Strafe sind, sondern zu einer fruchtbaren Buße und Sühne für mich werden können. Und ich werde sie ganz anders ertragen, als wenn gleichzeitig in diesen Schwierigkeiten auch noch der Wurm des Gewissens in mir nagt. Und dann bieten sich an die vielfältigen Gebete, die Psalmen, der Rosenkranz, die großen Kostbarkeiten, die auch unter dem Anhauch des Heiligen Geistes in der langen Geschichte der Christenheit entstanden sind. Wir tun gut daran, viele solcher Gebete zu kennen und zu pflegen, damit uns im entscheidenden Moment eben auch das Richtige, liebe Gläubige, auf die Lippen kommt. Und sehr oft unterstreicht der gläubige Mensch sein notleidendes Gebet noch durch äußere Zeichen. Die vielen kleinen Lichter, die hier vor dem Bild der Gottesmutter brennen, sind ein Zeichen dafür. Viele von ihnen werden in Seelennot, bei Krankheit, bei Bedrängnis der Familien hier aufgestellt. Und wenn wir sie mit unseren Augen sehen, dürfen wir auch für all diejenigen beten, die hier offensichtlich ihrer Not Ausdruck verliehen haben. Ja, liebe Gläubige, wir sollen das Gebet in der Not rechtzeitig lernen. In den kleineren Nöten ebenso wie in der großen Not, damit uns eben im entscheidenden Augenblick auch die richtigen Worte auf die Lippen kommen. Und so schließen wir uns dem Gebet der Kirche am heutigen Sonntag an, die in der Oration fleht, Gott, du weißt, dass wir inmitten so großer Gefahren mit unserer menschlichen Gebrechlichkeit uns selbst nicht aufrecht halten können. So gib uns das Heil an Leib und Seele, damit wir das, was wir für unsere Sünden erleiden, mit deiner Hilfe besiegen, durch Christus, unseren Herrn. Amen.